Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ihr seht schon, ich bin nicht so der klassische Christ, würde ich behaupten. Das Video, das ihr gesehen habt, ist von 2018. Meine Bekehrung war im Jahr 2010. Ich komme aus der linksautonomen Szene und ich bringe euch liebe Grüße mit von meiner werten rothaarigen Frau und meinen zwei wundervollen, also Yvonne, und meinen zwei wundervollen Söhnen, Nathanael und Samuel, 8 und 7 Jahre alt und beide über 20 Zentimeter lange Irokesenhaarschnitte. Ja, keine Sorge, wir werden uns deshalb trotzdem heute sehr stark an die Bibel halten bei dem, was wir tun. Leider können die drei nicht dabei sein, aber deshalb liebe Grüße. Unser Großer hatte gestern einen Krampfanfall und beide haben 40 Fieber gehabt heute Nacht und liegen einfach flach und wir haben überlegt, wer von uns zu Hause bleibt. Haben uns am Ende für meine Frau entschieden. Ja. Ganz kurz vorab, draußen liegt Infomaterial und wer Interesse hat, mehr von uns zu erfahren, da die ganze Reihe und auch David, du dürft gerne mit uns sprechen nachher. Ich erzähle normalerweise sehr viele Geschichten, weil das ist eigentlich so eine Stärke von mir. Ich habe sehr viel erlebt und kann sehr viele Geschichten erzählen. Heute werden wir uns mehr an biblische Texte halten. Wer Interesse an Geschichten hat, falls irgendjemand spät dran ist dieses Jahr und euch noch Weihnachtsgeschenke fehlen, hinten auf der Bank liegen ein paar Biografien von mir, also ist meine Lebensgeschichte. Wer Interesse hat, es zu lesen oder zu verschenken, weiterzugeben, da steht ein Glas daneben, die gibt es gegen Spende, also wer kein Geld dabei hat, darf die gerne auch so mitnehmen. Wer Interesse hat. Gut, kommen wir zum Wichtigen. Ich werde ab und zu ein bisschen suchen müssen, weil ich habe euch nicht alle Bibeltexte an die Wand projiziert, sondern nur den Grundtext aus dem Buch Joel, über den wir sprechen wollen. Der Tag des Herrn, und mein Untertitel ist, es werde Finsternis. Das klingt erstmal so ein bisschen schief, aber vielleicht werdet ihr im Laufe der Predigt verstehen, was ich damit meine. Und deshalb, ich kann ja hier gucken. Ich lese mal den ersten Abschnitt. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väter Zeiten. Sagt euren Kindern davon und lasst eure Kinder ihren Kindern sagen und diese wiederum ihren Nachkommen. Was die Raupen übrig ließen, das fraßen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig ließen, das fraßen die Larven. Und was die Larven übrig ließen, das fraß das Geschmeiß. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und heult alle Weinsäufer um den Most, denn er ist euch vor eurem Munde weggenommen. Das ist mein erster Abschnitt. Und dazu muss ich dann gleich mal den 2. Timotheus aufschlagen. Denn dieser erste Abschnitt, der ist mir sehr wichtig. Erstmal wird festgehalten, dass alles, was hier in diesem Buch Joel passiert, ist das Wort des Herrn. Es sind Dinge, die Gott dem Volk kundtut durch den Mund Joels. Es ist wichtig, das ernst zu nehmen. Und scheinbar ist es extrem wichtig, denn da steht, ich habe ja mich echt gut vorbereitet und habe die Dinge unterstrichen, die mir ganz wichtig sind. Da steht, sagt euren Kindern davon und lasst eure Kinder ihren Kindern sagen und diese wiederum ihren Nachkommen. Über Generationen. Tragt das weiter, was Gott gesagt hat, was Gott kundgetan hat. Tragt es weiter. Belasst es nicht bei euch. Die Botschaft, um die es gehen wird, die folgt in den nächsten Kapiteln des Buchs Joel aufgeteilt. Aber ganz wichtig zu Beginn. Das, was Gott uns gegeben hat, das, was Gott uns gesagt hat, das, was Gott kundgetan hat, es ist nicht da, um es für uns zu behalten. Sagt's euren Kindern, dass dies ihren Kindern sagen, dass dies ihren Kindern sagen. Und ich glaube, aus Platzmangel wurde nicht erwähnt, dass die Kinder der Kindeskinder des ihren Kindern auch noch sagen sollen. Es ist wichtig. Und in 2. Timotheus 2,2 ist es, gell, Johannes? Ja? Gut. Da steht, und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das ist ein Prinzip, das Paulus an Timotheus weitergibt. Das, was ich dir gesagt habe, das bewahre und gib es weiter an andere, die treu sind und es wieder anderen weitergeben. Überall, wo wir im Dienst vor Gott stehen, können wir zwei Dinge tun. Wir können Jüngerschaft leben und das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben an andere, die es wieder an andere weitergeben können. Oder wir können die Macht ergreifen und alles schön horten in unserer Hand und für immer diejenigen sein, die hier vorne stehen. Mir wäre es viel lieber, wenn einer aus der Reihe jetzt hier stehen würde. Nach all den Jahren, vielleicht kriegen wir das irgendwann auch noch hin. Mir wäre es viel lieber, wenn andere Menschen an diesen Part treten und ich beobachten kann, was die Menschen gelernt haben, die haben viel gelernt. Nicht, dass es jetzt falsch ankommt, aber dass ich das sehen kann. Paulus sagt zu Timotheus, das, was ich dir beigebracht habe, gib an andere weiter, und zwar an die, die treu sind und es wieder weitergeben. In Joel heißt es, sagt euren Kindern, dass dies ihren Kindern sagen und die deren Kindeskindern. Es scheint unheimlich wichtig zu sein, dass wir das Gehörte und Erlebte und das Erfahrene weitertragen. Und jetzt wird es ein bisschen schief. Also das ist so der Anfang von es wird schief, ist hier dieser Text schon. Was die Raupen übrig ließen, das fraßen die Heuschrecken. Was die Heuschrecken übrig ließen, das fraßen die Larven. Und was die Larven übrig ließen, das fraß das Geschmeiß. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und heult alle Weinsäufer um den Most, denn er ist euch vor eurem Munde weggenommen. Ist das die Botschaft, die wir unseren Kindern weitergeben sollen? Ist das die Botschaft, die so wichtig ist, dass sie gesagt werden muss? In diesem Text steht ein Doppelpunkt und danach kommt diese Botschaft. Ich glaube, die Botschaft, die dahinter steckt, ist die Vergänglichkeit. Alles, was uns in dieser Welt wichtig ist, wird vergehen. Alles, was wir brauchen und meinen, festhalten zu müssen, wird irgendwann weg sein. Hiob musste das bitterlichst an seinem Leib erfahren, als ihm im ersten Kapitel dieses langen Buches alles genommen wurde. Passt auf, ihr Weinsäufer. Trauert um den Most, denn er ist euch vor eurem Munde weggenommen. Wir sind alle keine Weinsäufer, hoffe ich. Wir sind alle keine, bis auf mich, Alkoholiker, hoffe ich. Aber wir alle haben Dinge in unserem Leben, die viel zu viel Wert einnehmen, die eine viel zu große Rolle spielen. Wir alle haben Dinge, die potenziell an Gottes Stelle in unserem Leben stehen. Und darum geht's. Alles, was Gottes Platz in unserem Leben einnehmen könnte, das wird uns weggenommen werden. Vor unserem Mund, vor unseren Augen. Das, was wir vergöttern, wenn wir Gottes Diener sein wollen und wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann wird all das uns genommen werden. Wir werden alles verlieren. Wir sind kahl und leer gekommen. Wir werden kahl und leer gehen. Es muss uns bewusst sein, wir können nichts festhalten, was in dieser Welt ist. Noch nicht mal unsere Liebsten. Gar nichts wird bleiben. Es wird alles weggenommen werden. Es wird alles gehen. Das Einzige, was bleibt, ist der Herr. Das Einzige, das immer bleibt, ist die Liebe Gottes. Das Einzige, was immer bleibt, ist die Beziehung, die wir zu Gott haben. Alles andere werden wir über kurz oder lang verlieren müssen und verlieren. Je älter wir werden, desto mehr werden wir das verstehen. Und selbst als junger Mann, wenn ich mich noch so bezeichnen darf, darf ich das sagen, wir verlieren Stück für Stück alles, was uns lieb ist. Gestern hat Bayern 3-1 gegen Leipzig verloren. Noch vor einem Jahr wäre ich heute nicht zum Gottesdienst gekommen. Heute hat es keine Bedeutung mehr. Was mir früher lieb und wichtig war, ist heute nicht mehr so wichtig. Es ist einfach nichtig geworden. Denn, und davon bin ich überzeugt, wenn Gott wahrhaftig in unser Leben tritt, dann werden wir neue Prioritäten finden. Wir werden ganz andere Dinge und ganz andere Empfindungen haben in unserem Leben. Joel 1,15. O weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Und für uns als Christen, die wir doch immer allen gerne erzählen, wie schön es mit Jesus ist, die wir doch immer allen gerne erzählen, wie wundervoll es ist, wenn wir uns nur Gott zuwenden, wie fühlt sich das an zu hören? Der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. In 2. Mose 20, wer weiß, was da steht? Das ist ein ganz bekanntes Kapitel, da stehen nämlich die 10 Gebote. Aber danach, nach den 10 Geboten, das ist ein kleiner Abschnitt. Und da geht es darum, dass Donner aufkommt. Ich sage mal in den Versen 18 bis 21. Da steht, dass Donner aufkommt am Himmel und es verfinstert sich alles und das Volk fürchtet sich, nachdem Mose die 10 Gebote empfangen hatte. Und das Volk sagt zu Mose, hey, geh du dahin, sprich du mit Gott, lass uns da wegbleiben. Und Mose bricht auf und er geht in die Finsternis und in dieser Finsternis begegnet er Gott. Er begegnet Gott nicht am hellen, freudigen Tag. Er begegnet Gott nicht in den Freuden der Welt, sondern in der tiefen Finsternis auf diesem Berg. Da ist Gottes Gegenwart. Das, was wir meiden, davor, wo wir weglaufen, Finsternis. Wie ist das in uns, diese Finsternis, der wir begegnen sollten? Ist es nicht vielleicht ein Stück weit die Tatsache, dass wir Dinge loslassen, die uns wichtig sind? Ist es nicht ein Stück weit der Schmerz des Sterbens, der aber notwendig zu sein scheint? Ist es nicht ein Stück weit, gefühlt ins Bodenlose zu fallen, in der Gewissheit, dass Gottes Hand diesen Fall bremsen wird? Das Überwinden allen Vergänglichen. Und ja, das fühlt sich an wie ein Verderben. Und wenn Gott in unser Leben kommt, dann kann es durchaus sein, dass alles fad wird, was seither schmackhaft war. Dass alles, was uns seither lieb war, plötzlich den Geschmack verliert. Manchmal kann sich das anfühlen wie eine Depression. Wir reden immer davon, wie toll es ist, mit Gott zu leben. Und glaubt mir, nach all den Jahren, ich zweifle keine Sekunde daran, dass ich nicht, also ich habe keine Sekunde, in der ich mir vorstellen kann, ohne Gott zu leben. Aber es ist nicht immer schön. Es ist nicht immer rosig. Wir sehen Dinge plötzlich anders, wir erkennen Dinge plötzlich anders und wir begegnen Dingen plötzlich anders. Und viele Dinge, die uns wichtig waren, verlieren ihren Wert. Gott ist ein Geruch zum Tode für die Welt. Und wenn Gott uns wahrhaftig begegnet, dann stirbt ein Stück diese Welt in uns. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr auf den Jahrmarkt gehen können und Riesenrad fahren. Bitte tut das. Das heißt nicht, dass wir keine Freude an einem Kinderlachen haben dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht in vollen Zügen lieben dürfen. Das heißt nur, dass unser Herz vielleicht nicht an allem hängen sollte. Denn alles, was wir in dieser Welt haben, wird vergehen. Und das wird uns bewusst, wenn wir die Ewigkeit schmecken. Das wird uns bewusst, wenn uns Gott begegnet und plötzlich ist all das Liebliche verdorben. Im Buch Joel geht es weiter. Aber bevor wir weiter lesen, nochmal kurz zu Mose. Der, wie die Psalmen sagen, das Volk sah die Wunder Gottes, aber Mose kannte seine Wege. Der den Weg in die Finsternis auf den Berg gegangen ist, um Gott zu begegnen. Der die Vergänglichkeit und die Angst überwunden hat, der lernte Gottes Wege kennen. Der war das Sprachrohr Gottes in der Wüste. Der war es, der das Volk führen konnte. Das Volk selbst, es sah immer nur die Wunder. Es sah die Auswirkungen Gottes, aber es kannte Gott nicht wirklich. Und deshalb kam das ganze Volk in der Wüste um. Wollen wir sein wir das Volk oder begegnen wir dieser Finsternis, begegnen wir dem Tag des Herrn in seinem ganzen Ausmaß. An anderer Stelle heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir können natürlich sagen, es ist wunderbar, aber glaubt mir, jeder Einzelne, der bei mir zu Hause entzügig sitzt, weil er sich Gott zugewandt hat, der freut sich nicht daran. Der hält durch, der harrt aus. Der kämpft bis zum bitteren Ende. Und irgendwann kommt der Tag der Freiheit. Aber zuvor gehen sie alle durch die Finsternis, in der das sterben muss, was nicht ewig ist. Joel 2, 1 bis 3. Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde. Und niemand wird ihm entgehen. Ich glaube, dass dieser Text sich auf das Volk bezieht, das durch das Land ziehen wird, aber genauso auf den Tag des Herrn. Genauso auf die Begegnung, die wir mit Gott haben werden. Die Begegnung, die wir hoffentlich alle schon einmal hatten. Und ich hoffe, wir können das alle nachvollziehen, weil wir wahrhaftig vor Gott bereit sind, alles zurückzulassen. So wie Abraham, der bereit ist, seinen Sohn Isaak zu opfern. Gott wollte das nie. Aber er wollte die Bereitschaft. Denn für Abraham war Isaak alles, was er sich ersehnt und erwünscht hatte. Und Gott sagt, wenn du mein Volk begründen sollst, dann musst du all deine Wünsche zurücklassen. Dann musst du bereit sein, bis ans Äußerste zu gehen und dann muss auch dein Sohn eine bereitwillige Opfergabe sein. Er musste ihn nicht geben, aber die Bereitschaft musste da sein. Das ist das, was Gott gefordert hatte von Abraham. Das ist das, was Gott immer und immer wieder von Menschen in der Bibel fordert, dass sie alles, was ihnen lieb und heilig ist, loslassen und dass sie alles zurücklassen. Denken wir doch an Paulus, der in Philipper 3, Vers 7 sagt, ich erachte es alles als Dreck. Alles, was ich hatte und alles, was ich war, Rang und Namen, ich war angesehen, ich bin römischer Staatsbürger, ich war Pharisäer, ich war ein Lehrer der Lehrer, ich bin einer der Größten, wenn wir diese Welt betrachten. Und all das, eine Begegnung in der Wüste, eine kurze Sekunde, in der Jesus mein Leben bereichert hat und alles ist nicht mehr von Bedeutung, alles ist nicht mehr von Wert, all das bleibt zurück. Er sagt nicht, in keiner Sekunde vermisse ich diese Zeiten, aber er sagt, es bedeutet alles nichts mehr. Es ist nicht mehr wichtig für mein Leben. Das Land vor ihm ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. Vielleicht kennt ihr das. So viele Dinge in unserem Leben, die super, super schön waren und plötzlich können wir nichts mehr damit anfangen. Plötzlich hat es keine Bedeutung mehr. Plötzlich wurde aus dem Garten Eden, wie wir ihn uns ausgemalt hatten, diese Einöde. Und wenn wir das nicht kennen, dann müssen wir uns immer und immer wieder die Frage stellen, wo hängt unser Herz? An unseren Bildern dieser Welt, die wir mögen, oder an Gott? Es heißt nicht, genießt diese Dinge nicht mehr, aber sie haben nicht mehr den Stellenwert. Sie haben nicht mehr die Bedeutung. Sie sind nicht mehr relevant. Sie sind nicht mehr wichtig. Joel 2, 10 bis 11. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, denn sein Heer ist sehr groß. Denn es ist mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Mein Traufvers steht in Kolosser 3. Ich komme immer mit den Versen durcheinander. Aber in Kolosser 3, und da steht unter anderem, ertragt einander in Liebe. Ertragt. Wer lange verheiratet ist, wir sind jetzt bei 13 Jahren, das zählt heute schon als relativ lang, aber ich weiß, es gibt Menschen, die würden über 13 Jahre müde lächeln. Das ist manchmal ein Ertragen. Das ist nicht einfach. Das ist oft schwer. Und manches Mal würde Partner A, Partner B sehr gerne austauschen oder an die Wand klatschen. Einander ertragen. Aushalten. Auch die Dinge, die uns nicht schmecken, die uns nicht gefallen. Gestern Abend hätte ich ein Ticket haben können für Bayern gegen Leipzig. Ich hätte ins Stadion gehen können. Ich wäre heute Nacht um 1 wieder heimgekommen. Vielleicht. Aber es ist nicht wichtig. Es wäre schön gewesen. Ich hätte Spaß daran gehabt. Und ich hätte es bestimmt bis kurz vor Schluss auch genossen, dieses Spiel. Aber es ist nicht wichtig. Wer kann das ertragen, wenn Gott wirklich in unser Leben kommt? Können wir das ertragen, dass plötzlich alles umgedreht wird? Dass plötzlich die Dinge einfach anders sind? Können wir wie Hiob ertragen, dass uns alles weggenommen ist, was uns lieb und heilig ist? Können wir wie Elia ertragen, dass wir müde und einsam sind und uns von allen verlassen fühlen und das Gefühl haben, die Einzigen zu sein? Ich kenne dieses Gefühl. Dieses Gefühl, der Einzige zu sein, der wirklich glaubt. Es ist nicht so. Es war nie so. Es wird nie so sein. Aber dieses Gefühl, von allen verlassen zu sein, keiner versteht, wo ich gerade bin. Doch, es gibt viele, die das verstehen. Aber keinen, der uns das abnehmen kann. Dieses Gefühl, ertragen zu müssen, dass die Dinge, die mir vorher lieb und wichtig waren, keine Rolle mehr spielen. Dieses Gefühl, dass Gott alles in meinem Leben auf den Kopf stellt. Elia, der Tischbieter, der plötzlich aus dem Nichts kommt und sich dann mit einem ganzen Reich anlegt. Und am Ende doch in tiefer Depression und einsam endet. Ist uns das bewusst, dass der Weg mit Gott nicht immer nur an die sprudelnden Quellen führt, sondern dass er uns auch durch tiefe Täler und durch dunkle Finsternis führt und dass es völlig normal ist, dass wir ganz, ganz viel Verlust erleiden und dass das, was uns wichtig war, und ich weiß, ich habe diesen Satz heute schon oft gesagt, dass das, was uns wichtig war, am Ende bedeutungslos wird. Ist uns das klar, dass die Dinge irgendwann keine Rolle mehr spielen, wenn Gott uns wahrhaft begegnet? Sterben. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Können wir mit diesen Worten gehen? Wir haben die so oft gehört. Wir haben die so oft gesagt. Wir haben die so oft gelesen. Und wenn wir ehrlich sind, wir lesen so oft darüber hinweg, weil wir kennen diese Worte ja. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer an all dem hier festhalten will, der wird Probleme kriegen, in die Ewigkeit einzugehen. Der wird Probleme kriegen, frei zu sein. Der wird auf dem Sterbebett liegen und sich quälen, weil sein Herz nicht bei Gott ist. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Da kommt so ein bisschen Hoffnung auf. Wenn wir bereit sind, alles loszulassen, kann es sein, dass wir dann ganz vieles behalten dürfen von dem, was wir eigentlich gar nicht hergeben wollten. Kann es sein, dass uns gar nichts genommen wird? Kann es sein, dass ich Fußball schauen darf? Als banales Beispiel. Ohne, dass Gott ein Problem damit hat. Das kann sein, wenn mein Herz nicht mehr dran hängt. Wenn ich es losgelassen habe, dann bekomme ich oft viel mehr zurück, so wie Hiob alles zurückbekam, nachdem er es losgelassen hatte. Und nachdem Hiob seiner eigenen Sünde gewahr wurde, seiner eigenen Schuld und seiner eigenen Verliebtheit in diese Dinge und in sich selbst. Danach beschenkte Gott ihn sehr reich. Aber erst musste er durch die tiefste aller Finsternissen gehen. Einsam und alleine, er musste es ertragen. Joel 2, 12 bis 13. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir, von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe. Falls ich zu hart war bis hierhin, es wird jetzt weicher, falls ich zu hart war und zu klar war, kehrt um zu mir. Also sagt Gott, nicht ich. Kehrt um zu mir. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ist euch das klar? Zerbrochene Herzen. Wirklich dieses innere Sterben. Dieses Zurücklassen von mir, damit er leben kann. Damit er lebendig wird. Dieses wirkliche Loslassen. Römer 12, 1 und 2, da steht, dass wir unsere Leiber geben sollen als vernünftiges Opfer, dass wir unsere Leiber geben sollen als Gottesdienst, als wahren und echten Gottesdienst. Gott möchte nicht, dass wir, jetzt geht das Opfer heute an unseren Verein, schön, Gott möchte nicht, dass wir Opfer im Gottesdienst geben. Gott möchte vielmehr, dass wir uns geben. Das ist der Gottesdienst, den er möchte, dass wir unser Leben in seine Sache unterordnen, dass wir ihn als alles sehen. Das ist das, was er möchte. Gott möchte auch kein Fasten, in dem wir heute beschließen, eine Fastenwoche in der Gemeinde abzuhalten und ab morgen rennen wir alle traurig durch die Gegend und senken unsere Häupter und haben Hunger und murren und sind verstört über dieses Fasten. In Jesaja sagt Gott, er möchte ein anderes Fasten. Er sagt in Jesaja 58, ich kann nicht auswendig, sorry. In Jesaja 58 sagt Gott über das Fasten: Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und betrügt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Unser Fasten soll Gott Ehre geben. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das ist Fasten. Kümmert euch, seht einander, nehmt einander wahr. Wahres und echtes Fasten hat nicht so viel mit Nahrung zu tun. Es geht darum, dass unser Herz gebrochen ist, nicht unsere Kleider. Es geht darum, dass unser Inneres zerbricht und nicht unser Äußeres. Es geht nicht darum, ob ich von oben bis unten zutätowiert bin oder nicht. Es geht nicht darum, ob ich ein schickes Hemd trage oder nicht. Es geht nicht darum, ob ich Schuhe anhabe oder barfuß bin. Es geht darum, wie mein Innerstes ist. Und es geht darum, dass wir in unserem Innersten zerbrechen sollen und unser Herz verändert werden muss, dass Gott unser Herz innerlich verändern möchte. Es geht darum, dass wir uns bewegen lassen. Nicht durch äußere Zeichen, nicht durch Spenden, nicht durch sonst irgendwas, sondern weil unser Herz blutet, wenn er sieht, wie verloren so vieles in dieser Welt ist und wie verloren wir selbst waren und wie notwendig Christus für alles in uns, um uns und neben uns ist. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald seine Strafe. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk: Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr unter den Völkern zu Schanden werden lassen. Kehrt um! Alles, was ihr begehrt, kehrt um, ich werde es euch geben. Kehrt um von euren Begierden, kehrt um von allem, was ihr für wichtig haltet. Lasst doch mal alles zurück, es ist alles vergänglich, ihr werdet es nicht festhalten können. Es ist nicht wichtig, es ist nicht relevant, es hält euch alles nur davon fern, wahrhaftig mit mir zu gehen und zu dienen. Wahrhaftig mit mir zu leben. Siehe, ich will euch geben, sagt Gott. Der Sebastian, der steht hier vorne und sagt: Siehe, ich will mir nehmen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas brauche, ist mein erster Schritt, es mir zu nehmen. Weil mein Herz daran hängt, weil es mir wichtig ist. Weil ich das Gefühl habe, dass ich zu kurz komme, wenn ich nicht nach mir schaue. Aber Gott sagt: Lass das alles zurück. Ich will nach dir schauen. Ich will derjenige sein. Ich hatte letzte Woche ganz, ganz große Probleme wegen meinem Auftreten mit einer Gemeinde, die ich sehr liebe. Sehr langes Telefonat mitten in der Nacht. Meine Frau hat eine ganze Woche drunter gelitten, dass das wieder von vorne anfängt. Und mir ist es, als würde Gott sagen: Siehe, ich will derjenige sein, der sich kümmert. Lass es gut sein. Ich hatte innerlich so viele Reden parat, wie ich zurückschießen konnte, wie ich zurückschlagen konnte, wie ich mein Gegenüber bloßstellen konnte. Und glaubt mir, ich bin rhetorisch gewandt. Ich kann das. Ich kann gemein sein. Ohne Ende. Aber es war mir, als hätte Gott gesagt: Ich will mich drum kümmern. Lass es gut sein. Es ist nicht deine Schlacht. Du bist in meinem Dienst. Ich bin der Feldherr. Du wirst von mir versorgt werden. Können wir das, wenn uns Dinge zu nahe gehen? Sind wir dazu bereit, Dass wir akzeptieren, dass Gott sagt, siehe, ich will euch Getreide und Öl geben, ich will euch versorgen, ich will euch kleiden, ich will für euch da sein. Und ich will euch nicht mehr unter den Völkern zuschanden werden lassen. Können wir das? Der Abschnitt aus Jesaja mit dem Fasten geht noch weiter. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Dann. So oft dieses biblische Dann. Wenn das und das, wenn du bereit bist, loszulassen, wenn du es zurücklässt, dann wirst du Gott erleben. Wir erwarten, dass Gott sich zeigt, obwohl doch wir selbst ständig am Kämpfen sind. Wir haben die Streitaxt in der Hand und fragen uns, während wir kämpfen, und Gott steht hinter uns und möchte für uns kämpfen, und wir glauben immer noch, Gott ist nicht da, weil wir alles selbst machen wollen, weil wir alles in der Hand haben wollen, weil wir uns für so wichtig erachten, dass wir glauben, dass Gott ohne uns nicht handlungsfähig wäre. Dabei sind wir es, die ohne Gott nicht handlungsfähig sind. Die Verse 21 und 22 in Joel 2, nur ganz kurz. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost. Denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, die Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe grünen und die Bäume bringen ihre Früchte und die Feigenbäume und Weinstöcke tragen reichlich. Das hat jeder schon 100-mal gehört, aber 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Hebräer 2, Vers 15. Die Angst vor dem Tod ist es, womit der Teufel die Menschen knechtet. Aber Christus hat diese Angst überwunden. Und immer wieder, fürchte dich nicht. Und viel wichtiger als dieses fürchte dich nicht ist in diesem Vers hier. Denn der Herr hat Großes getan. Ist uns das immer bewusst, wenn wir in Stresssituationen sind? Es ist vollbracht. Es ist bereits getan. Es kommt nicht mehr auf unser Handeln an. Das, was getan werden musste, die Schlange ist zertreten, der Tod überwunden. Ja, wir werden leiden, ja, wir werden durch Finsternis gehen, aber an sich ist der Kampf lange gewonnen. Und das steht schon im Propheten Joel, denn der Herr hat Großes getan. Plusquamperfekt, korrigiert mich, wenn ich es noch richtig weiß aus der Schule, abgeschlossene Vergangenheit. Es ist erledigt. Er hat getan. Nicht er tut oder er ist noch am Tun oder in Progress, aber er hat auf alle Fälle getan. Es ist vorbei, so viel steht. Ob es nun plusquamperfekt so richtig ist, sei dahingestellt. Aber er hat getan. Und dann kommen die Verse, die wir so gerne nutzen und verwenden. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich glaube, Jesus kommt zweimal. Und der Jesus, der schon da war, der möchte in unser Herz kommen. Der möchte uns begegnen, der möchte uns verändern, der möchte uns frei machen. Und es ist der Tag des Herrn, den jeder für sich ganz persönlich erleben darf, soll und muss. Ich glaube, das tun viele. Aber hat er dieses Herz, hat er unser Herz in der Hand und darf er es verändern? Und dann ist hier die Rede von einem zweiten Tag, die Rede von der Wiederkunft, der große und schreckliche Tag des Herrn, der kommen wird. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Alles wird durcheinander sein. Kein Stein auf dem anderen bleiben. Dieser Tag wird noch kommen. Aber nachdem wir diesen Tag erlebt haben, nachdem Gott in uns lebendig sein darf, nachdem wir gestorben sind, nachdem wir frei gekauft sind, nachdem wir wahrhaftig Kinder Gottes sind, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, so wie sicher ein Sinnbild für Pfingsten, was hier geschrieben steht. Das möchte ich auch gar nicht wegnehmen. Aber ich glaube noch viel mehr. bis heute gültig. Bis heute in unserer Mitte gültig, dass Gott sehr vieles freisetzen wird. Auch an Gaben und Begabungen, wenn wir uns wirklich sterben lassen. Wenn wir ihm den Raum geben. Wenn wir durch die tiefe Finsternis gehen und es zurücklassen, an das wir uns klammern. Und extra erwähnt, Söhne und Töchter, Alte und Jünglinge, Knechte und Mägde. Er macht keinen Unterschied. Gottes Geist wird über alle ausgegossen, die da glauben und die sich verändern lassen. Es gibt hier nicht Rang und Namen, nicht Herr Bürgermeister und Straßenpenner, nicht das unmündige Kind und den reifen Erwachsenen, wenn ihr wüsstet, wie oft meine Kinder mich mit Gottes Worten belehrt haben. Also nicht mit biblischen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Gott durch sie gesprochen hat. Und in aller Regel lasse ich das nicht zu. Aber vor Gott sind wir alle in dem Punkt gleich. Und über alle gießt er seinen Geist aus, die von ganzem Herzen umkehren, die ihr Herz zerreißen und zerbrechen lassen. Und dann werden wir diese Wunder erleben. Dann werden wir all das sehen, was wir uns wünschen. Dann wird uns all das begegnen, was wir in der Bibel immer und immer wieder lesen. Und dann kann jeder hier in diesem Raum hier vorne stehen und kann darüber predigen, welche große Dinge Gott in seinem Leben getan hat. Dann können wir alle staunen. Und dann ist all das, was wir verloren haben, plötzlich wirklich nichtig. Denn im Vergleich zu all dem Guten in meinem Leben, zu all den Wundertaten, zu all dem Schönen, das Gott mich hat erleben lassen über all die Jahre, ist der Verlust von meiner Leidenschaft für Fußball, das Partys feiern, Drogen, Alkohol, all die Dinge, die mir wichtig waren, Anerkennung von Menschen, es ist alles nicht mehr so wichtig. Denn ich sehe, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich sehe, was Gott durch mein Leben tut. Und ich sehe, dass ich Teil von etwas bin, das eben nicht mit dem Tod endet, sondern das ewig ist. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Amen.